Und jetzt feiern wir uns dafür, dass wir eine 4- schreiben wollen in dieser Klausur. Obwohl das immer noch nicht reicht, um die Klausur zu bestehen. Und wir immer noch nicht die Klausur geschrieben haben. Und das ist eigentlich das, was die EU gerade macht.
Hallo Tim.
Hallo Coco.
Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf die heutige Folge. Heute wird es bei uns um den Klimaschutz gehen, was ja ein Thema ist, das insbesondere, glaube ich, in der letzten Woche nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und als Gast haben wir heute jemand ganz Besonderen da, nämlich jemanden von Fridays for Future, die Helena Marschall. Hi Helena.
Hi.
Wie jede Folge möchten wir dich natürlich als allererstes gebührend vorstellen und dafür haben wir unsere klitzekleine Anfrage. Und die erste Frage an dich lautet, wo bist du denn gerade?
Ich bin gerade in Lüneburg in meiner WG. Ich studiere hier einfach und muss ein bisschen für Klausuren lernen, genau.
Das leitet auch fast schon zur zweiten Frage über, die bei dir nur so halb treffend ist, aber ich stelle sie mal trotzdem. Was machst du von Beruf, ne? Und wolltest du das schon immer werden?
Okay, also ich engagiere mich bei Fridays Future, aber...
Das ist Berufung, würde ich vielleicht sagen.
Ja. Und ich glaube natürlich, ich wollte mich als junger Mensch schon immer irgendwie für etwas einsetzen und die Welt verändern, aber ich dachte ganz lange, dass das gar nicht geht und dass ich überhaupt gar nicht die Welt verändern, dass ich gar nichts verändern kann. Und ich glaube, erst durch Fridays Future habe ich so einen Weg gefunden, durch den ich irgendwie aktiv werden kann.
Mhm. Und was genau machst du bei Fridays for Future?
Also es hat sich so ein bisschen verändert, weil ich meine, ich bin ja seit Stunde Null dabei quasi, also seit 2,5 Jahren, seit dem allerersten Streik und habe ganz lange in Frankfurt die Demos organisiert und die Ortsgruppe da mit aufgebaut und jetzt mache ich vor allem auf Bundesebene so ganz viele koordinative Aufgaben, also wir haben ja ganz, ganz viele Ortsgruppen, dass wir quasi schauen, dass alle Ortsgruppen die richtige Unterstützung und Ressourcen und Hilfe bekommen und irgendwie vor Ort coole Sachen zu machen. Ich mache irgendwie verschiedene Öffentlichkeitsarbeit und so Kampagnen und Strategie quasi, dass wir so bundesweit gut zusammenarbeiten können und auf die richtigen Sachen reagieren und proaktiv auf einige Sachen setzen und so weiter.
Mhm. Ja, ich finde das immer total wichtig zu sehen, dass Fridays for Future auch innerhalb von Deutschland eben mehr ist als nur Luisa Neubauer und dass da auch mehr Gesichter dahinter stehen und deswegen finde ich es so schön, dass du heute bei uns bist. Dann zur nächsten Frage. Was ist Europa für dich in einem Wort?
Boah, Europa für mich ist ein Work in Progress. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen Anglizismus direkt am Anfang benutzt.
ist, glaube ich, noch einer, der ist okay. Vielleicht ist die nächste Frage ein bisschen einfacher. Ich finde die nämlich auch relativ schwer. Die nächste lautet, was ist dein Lieblingsort in Europa?
Wahrscheinlich Bristol in England. Da bin ich aufgewachsen tatsächlich. Habe ich gelebt, bis ich 8 war. Und es ist einfach eine super bunte Stadt mit einer krassen Graffiti-Szene und super divers. Ich hatte irgendwie alle möglichen Menschen in meiner Klasse und wir haben alle religiösen Feste irgendwie drüber gelernt und gefeiert zusammen. Und genau, und wenn ich jetzt irgendwie zurück nach England gehe, fühlt sich das für mich sehr heimisch an. Genau.
Voll schön. Okay, und dann als letzte Frage, hast du eine Netflix-Empfehlung für uns?
Ich habe eine Serienempfehlung, aber tatsächlich ist sie nicht auf Netflix. Ich hoffe, das ist okay für alle, sondern ich glaube, die ist auf Amazon Prime und zwar Fleabag von Phoebe Waller-Bridges. Es ist der beste englische Humor. Es ist richtig, richtig gut gemacht und so gut gefilmt. Kann ich nur empfehlen. Das ist eines der wenigen Sachen, die ich in meinem Leben geschaut habe, wo ich alleine zu Hause saß und einfach laut gelacht habe, weil es einfach so hilarious ist. Genau, auf jeden Fall kann ich empfehlen.
Okay, klingt gut. Also ich kannte das tatsächlich noch nicht, aber über englischen Humor freue ich mich immer. Und Tim, du warst ja gerade in London, also ich glaube, für dich ist das auch das Richtige.
Definitiv, ich schaue auf jeden Fall mal rein. Cool. Muss mir gleich mal notieren. Aber okay, das ist nicht das Thema heute. Es soll um Klimawandel, Klimakrise, Klimaschutz, schon 3 verschiedene Begriffe, die sehr synonym verwendet werden, gehen. Und wir haben gedacht, vielleicht ist es cool, am Anfang erstmal relativ allgemein dich zu fragen, wo stehen wir eigentlich momentan beim Klimawandel? Und kann man eigentlich noch vom Klimawandel sprechen oder ist es eigentlich nur noch die Klimakrise?
Also ich spreche grundsätzlich immer von der Klimakrise und das ist für mich gar nicht so sehr eine Aussage darüber, wie schlimm die Situation ist, sondern vor allem eine proaktive Entscheidung von, was vermitteln wir mit unserer Sprache. Es ist einfach so, dass Klimawandel eine positive Besetzung hat. Also ein Wandel ist ja was, hat überhaupt gar keine emotionale Besetzung. Ein Wandel ist irgendwie, wenn es darauf ankommt, eher was Positives, was Langsames und so ist einfach die Situation nicht, sondern und deswegen benutze ich einfach durchgehend das Wort Klimakrise. Andere Menschen im Fridays for Future sagen Klimakatastrophe. Aber weil einfach das ein Begriff ist, der vermittelt, dass das, wo wir stehen, einfach nicht so gut ist gerade. Also ich glaube, wir haben es die letzte Woche eigentlich sehr viel gesehen. Die Klimakrise ist hier, sie ist real. Ob sie sich durch Hitzewellen äußert oder durch Hochwasser, ist sie doof für uns. Und auch schon sehr lange sehr doof gewesen für Menschen in anderen Regionen der Welt, wo vielleicht noch nicht, wo nicht so gute Infrastruktur existiert oder wo die Folgen der Klimakrise noch sich stärker äußern schon. Und wir sehen, dass es sehr viele Versprechen gab, dass wir 2015 irgendwie in Paris ein Abkommen unterzeichnet haben. Das haben alle Länder der Welt unterschrieben. Und seitdem, wenn wir uns weltweit die Emissionen anschauen, sind sie nicht ausreichend gesunken. Wir hatten natürlich dieses Pandemiejahr 2020, aber seitdem sind quasi die Emissionen wieder hochgegangen. Und insofern stehen wir an quasi einem Punkt, wo es echt nicht gut aussieht, aber wo wir es auch noch schaffen können. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige, weil wir sehen so oft diese Nachrichten, irgendwie die Welt geht unter und es ist richtig beängstigend. Ich glaube, vor allem für junge Menschen, wenn wir wissen, jetzt ist es schon so schlimm, wie wird es dann in 20 oder 30 Jahren? Und gleichzeitig ist klar, dass wir uns, glaube ich, aus der Situation nicht in so einen Stillstand, also in so eine Verkrampfung aus Angst irgendwie drängen lassen, genau, sondern dass wir eben anerkennen, dass rein physikalisch, also alle Wissenschaft sagt, wir können 1,5 Grad noch einhalten, wenn wir halt jetzt alle irgendwie alles in Bewegung setzen. Und wir sehen auch neue wissenschaftliche Studien zum Beispiel, dass wenn wir tatsächlich Emissionen drastisch und schnell reduzieren, dass das tatsächlich auch schneller als gedacht die Auswirkung auf die globale Temperatur hat. Also früher dachte man quasi immer, weil ja auch CO2 so eine lange Halbwertszeit hat, quasi in der Atmosphäre, können wir auch anfangen, Emissionen zu reduzieren, aber wir merken das ganz lange nicht, weil das quasi so einen Effekt hat von, wir spüren jetzt die Emissionen von vor Jahrzehnten. Und tatsächlich zeigt sich jetzt durch so neue Studien, dass das stimmt, auf jeden Fall, aber dass schneller als gedacht tatsächlich auch Cooling-Effekte, also kühlende Effekte der weltweiten Temperatur eintreten können. Das heißt, ich glaube, es ist ein ängstlicher Moment, aber ich glaube gleichzeitig, sich bewusst zu werden, dass überhaupt noch nicht alles verloren ist, dass wir noch so viel retten können und dass wir noch so viel Neues schaffen können, ist das, was mich auf jeden Fall in meiner Arbeit antreibt.
Ja. Du hast unter anderem gerade auch die jüngsten Überflutungen angesprochen. Und ich habe letzte Woche gemeinsam mit meinem Opa das ZDF-Sommerinterview mit Jörg Meuthen geguckt. Und da hat er auch über den Zusammenhang zwischen den Überflutungen und der Klimakrise gesprochen. Und ein Zitat, das ich recht, naja, also beschreibend fand für seine Aussagen, war: Ich sehe zunächst einmal eine Unwetterwetterlage, wie man sie im Sommer manchmal hat. Sie ist diesmal besonders krass ausgefallen. Was würdest du Jörg Meuthen entgegnen?
Also erstmal glaube ich, dass es super wichtig ist, festzuhalten, dass es ja Forschung zu dem Thema gibt. Die heißt sogenannte Attributionsforschung, die quasi versucht herauszufinden, wie viel Klimakrise steckt eigentlich in unserem Wetter. Also das sind dann quasi relativ komplizierte Prozentrechnungen, wie viel wahrscheinlicher und wie viel stärker jetzt dieses Hochwasser durch die Klimakrise geworden ist. Und das ist super komplex, aber was wir festhalten können und was wissenschaftlich sehr, sehr klar ist und wo sich eigentlich alle einig sind, ist, dass die Klimakrise genau solche Ereignisse häufiger macht und stärker macht. Und das wissen wir auch. Also die Rechnungen für auch dieses Hochwasser wurden schon gemacht und wir wissen eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, dass das nicht so passieren würde, wenn wir nicht irgendwie mitten in der Klimakrise wären. Und insofern würde ich da einfach jemandem sagen, dass wir so ein bisschen mehr auf wissenschaftliche Erkenntnisse hören müssen. Und das müssen aber noch viel mehr unsere Regierungen tun, denn das sind ja am Ende die super wichtig sind. Aber natürlich haben da auch irgendwie ist da eine journalistische Verantwortung, da im Fernsehen das nicht so als Meinung oder als Sache darzustellen, die wir diskutieren können, weil das ist tatsächlich, da haben wir eine faktische Basis, die sich auch nicht bestreiten lässt eigentlich.
Ich fand zum Beispiel in dem Zusammenhang Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat es relativ vom Punkt gebracht, ich glaube, es war beim Bayerischen Rundfunk. Und er sagte im Grunde, naja, mit jedem Grad Erderwärmung, das zunimmt, kann die Luft 7% mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Mehr Feuchtigkeit bedeutet mehr produzierte Wolken bedeutet mehr Abregen. Und damit ist dann irgendwo auch, zumindest bei dem konkreten Beispiel, das wir jetzt sprechen, ja irgendwo der Sachzusammenhang gegeben. Ich war insofern auch ein bisschen überrascht, dass Jörg Meuthen das als eine Unwetterlage im Grunde erstmal abtut. Aber mal von den Einzelbeispielen weggesprochen. Was mich immer interessiert und was ich mich frage, ist, wo kommen eigentlich die Treibhausgase her? Und ich meine jetzt nicht physisch, sondern aus welchen Bereichen? Also Landwirtschaft ist ja ein großes Thema, über das wir auch noch sprechen werden, wo du dich auch aktiv zu geäußert hast, gerade zum Beispiel auf Watson. Das sind, glaube ich, 13% der Emissionen. Aber wo kommt es eigentlich her, abstrakt gesprochen?
Also auf so EU-Ebene gesehen, wissen wir, dass zum Beispiel ungefähr ein Drittel der EU-weiten Emissionen aus dem Energiesektor kommen, also Stromproduktion. Und das ist natürlich, das ist die größte CO2-Quelle, natürlich die Kohle, die wir immer noch verbrennen in Europa. Und das sind ja auch die allergrößten Kohlereviere und Kohlekraftwerke tatsächlich auch in Deutschland. Und da haben wir eine Riesenverantwortung. Der nächste, also jeweils so 22% sind einmal so Haushaltemissionen, also da fallen irgendwie ganz viele Sachen drunter und so Manufacturing, also Industrie, Emissionen, also zum Beispiel aus der Stahlindustrie oder sowas. Dann so Transport und genauso Transport und Speicherung oder Storage nennt sich das, sind auch ungefähr so 10% EU-weit und dann teilt sich quasi der Rest unter so Landwirtschaft, Forstwirtschaft, andere
Kleinere
Verkehr und so
Posten dann.
weiter auf. Genau.
Okay, aber ich finde es gerade krass, wenn wir nochmal kurz auf das Drittel zurückkommen, Energiewirtschaft und die Kohlereviere. Man liest ja in den Nachrichten, das ist mein Gefühl immer vor allem, dass der böse Fingerzeig geht immer Richtung Polen, weil ich glaube, gemessen an der Gesamtenergieproduktion noch den größten Anteil an Kohle haben. Korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber die größten Reviere und der größte Kohleabbau insgesamt von der Masse her findet in Deutschland tatsächlich statt.
Also wenn man sich zum Beispiel schaut, so was sind die größten CO2-Verursacher in Europa, dann kommt da einfach ganz oben immer wieder zum Beispiel RWE als Firma und das und immer wieder auch das Rheinische Kohlerevier in Deutschland auf. Ich weiß nicht gerade nicht ganz die Zahlen, was das so vom Anteil her, vom Verhältnis, aber wenn man sich so EU-weit anschaut, so was sind die einzelnen größten CO2-Quellen, dann sind das die Kohlekraftwerke in Deutschland.
Ja, okay. Und also diese Anteile sind ja wirklich immens. Und du betonst ja auch immer wieder, dass genau dieses Jahrzehnt jetzt wahnsinnig entscheidend sein soll. Und mir ist aufgefallen, dass in deinen Gastbeiträgen auch von 7 Jahren vor allem die Rede ist, dass immer 7 Jahre so besonders essentiell seien. Deswegen frage ich mich, woher kommen denn eigentlich diese 7 Jahre und warum ist dieses Jahrzehnt jetzt so entscheidend?
Also bei der Landwirtschaft haben diese 7 Jahre tatsächlich einen sehr bestimmten Kontext. Und das ist, weil bei der Landwirtschaft natürlich super relevant ist, diese gemeinsame EU-Agrarpolitik. Und die wird größtenteils darüber bestimmt, wie die Gelder für die Agrarpolitik verteilt werden. Das ist tatsächlich ein Drittel vom EU-Haushalt. Und der EU-Haushalt wird eben alle 7 Jahre beschlossen. Und insofern, und der wird quasi gerade jetzt sind so die letzten Treffen, um den noch abzustimmen, diesen EU-Haushalt für Agrar, also die heißt GAP oder CAP auf Deutsch, also die, nee, GAP auf Deutsch, die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Und das sind quasi 400 Milliarden Euro, die an Landwirte und Landwirtinnen und Großlandbesitzer in Europa verteilt werden. Und das große Problem dabei ist quasi, dass es hauptsächlich anhand von Fläche verteilt wird. Also quasi je mehr Hektar Land ich besitze, desto mehr EU-Geld bekomme ich. Und das setzt natürlich einen Anreiz dafür, dass ich zum Beispiel ganz große Monokulturen aufbaue, weil ich so quasi mehr Land zerwirtschaften kann, muss man eigentlich sagen. Und das ist natürlich super problematisch in einer Zeit, wo quasi über die letzten 15 Jahre die Emissionen im Agrarsektor überhaupt nicht gesunken sind. 2010 sind sie sogar gestiegen für eine kurze Zeit. Also ganz, ganz viel Geld einfach auf eine Art zu beschließen, dass eigentlich keinerlei Veränderung ist. Also über die letzten 15 Jahre wurde es eigentlich immer gemacht, über diese Flächenverteilungen. Und insofern stehen wir quasi an der Stelle, wo wir sehen, dass die Art, wie wir unser Land benutzen, eigentlich Riesenpotenzial hat, weil damit könnten wir eigentlich ganz viel CO2 binden, könnten wir, wenn wir die biodiverse Landwirtschaft machen, wenn wir anders irgendwie unser Land benutzen. Also es gab auch tatsächlich einen Sonderbericht, der über Land und Land Use hieß das von dem IPCC, also vom Internationalen Wissenschaftsrat für Klima. Und wir wissen, dass wir ein Riesenpotenzial haben, aber auch ein Riesenrisiko. Das heißt, wenn wir unser Land weiter so zerwirtschaften, wie wir es jetzt tun, dann ist das eine CO2-Quelle. Dann lässt ganz viel CO2, was quasi im Erdboden gespeichert wird, wird dadurch frei. Durch unsere Art, wie wir Pestizide benutzen, werden auch andere Treibhausgase frei. Und insofern ist quasi diese 7 Jahre in dem Kontext super relevant, weil quasi dann, wenn dieser Budget, wenn das festgesetzt ist, dieses Gesetz quasi, wie dieses Geld verteilt wird, dann bleibt das erstmal 7 Jahre so. Und das ist natürlich in einem Zeitraum, wo wir eigentlich wissen, dass wir dieses Jahr und nächstes Jahr ganz drastisch Emissionen senken müssen, super fehl am Platz und super problematisch.
Verstehe. Das heißt, diese 7 Jahre sind im Grunde im Kontext zu sehen von dieses Jahrzehnt ist im Grunde das Jahrzehnt, wo wir die Entscheidungen treffen, die die Weichen stellen. Oft in dem Zusammenhang fällt dir der Begriff der Kipppunkte. Vielleicht kannst du den noch einmal erklären, weil ich glaube, das hat ja viel auch mit diesem 10-Jahres-Zeitraum jetzt zusammen, auf den wir schauen.
Genau, also ich spreche tatsächlich nicht so gerne von diesen 10 Jahren, weil ich habe das Gefühl, dass es so eine Sicherheit vermittelt. Also ich bin 19 Jahre alt vor 10 Jahren, das ist eine Ewigkeit, das ist mehr als die Hälfte von meinem Leben. Und wenn wir von 10 Jahren sprechen, dann hört sich das ja an, als hätten wir richtig viel Zeit noch. Und es hört sich an, als hätten wir eben noch ein Jahrzehnt, um das alles in die Wege zu leiten. Und das stimmt eben nicht. Wir wissen, um 1,5 Grad zu halten, müssen wir eigentlich optimalerweise in 15 Jahren Netto Null erreichen. Das ist unsere Forderung als Rise for Future. Und das heißt, eigentlich müssen dieses Jahr die Entscheidungen getroffen werden, damit wir über die nächsten 15 Jahre drastisch Emissionen reduzieren können. Das erstmal so dazu. Jetzt zum Begriff der Kipppunkte. Also ich stelle mir das quasi immer so vor, dass man so einen großen Hügel hat und man einen großen Stein diesen Hügel hochrollt. Und während man ihn noch hochrollt, kann man ihn quasi loslassen und dann rollt er entweder wieder runter oder er geht auf jeden Fall nicht weiter hoch, weil so der rollt ja nicht von alleine den Berg hoch. Aber sobald man quasi über der Bergspitze ist, dann ist ja natürlich die Schwerkraft und dann rollt der Stein quasi von alleine den Berg runter. Und quasi wenn wir über diese Bergkuppe, können wir uns quasi als diesen Kipppunkt vorstellen. Und Kipppunkte sind quasi verschiedene quasi Teile unseres Ökosystems. Das ist ein Regenwald, das ist das Packeis in Sibirien. Und das sind quasi so selbstverstärkende Effekte. Also zu einem bestimmten Punkt Erwärmung. Wenn wir dann noch die Erwärmung aufhalten, das wurde international und von Wissenschaftlern quasi festgesetzt auf so 1,5 Grad. Und das ist natürlich kein, also 1,5 Grad ist nicht so ein Abspringpunkt. Also es ist ja, also jedes Zehntel Grad Erwärmung ist an dem Punkt relevant. Aber wir wissen, dass es eher Richtung 1,5 Grad diese Kipppunkte sind als 2 Grad. Und es ist quasi so ein Punkt. Ab 1,5 Grad fängt zum Beispiel das Packeis in Sibirien an zu schmelzen und wir können es nicht mehr aufhalten, dass es weiter schmilzt. Dadurch wird ganz viel CO2 frei, was dort gespeichert ist. Dadurch fängt an, ein Regenwald zu vertrocknen. Und den können wir dann nicht mehr aufhalten. Und dadurch quasi sind wir über diesem Punkt, wo wir mit Emissionsreduktion noch die Klimakrise aufhalten können. Und deswegen ist es quasi so wichtig, dass wir so schnell reduzieren, um quasi diesen Kipppunkt oder diese Kipppunkte quasi nicht zu erreichen, weil danach können wir quasi so, also danach ist es quasi super, super schwer, die Klimakrise noch aufzuhalten. Dann können wir quasi nur noch mit ihren Folgen leben und das wird super unangenehm. Und dann ist das eine Welt mit 3, 4, 5 Grad Erwärmung. Und wir wissen zum Beispiel, bei 6 Grad Erwärmung hat das letzte große Massensterben stattgefunden. Insofern ist das eigentlich keine lebenswerte Zukunft in irgendeiner Art.
Ja. Die Metapher mit dem Stein, der den Berg raufgeschoben wird, fand ich total gut. Ich habe auch eine Metapher gelesen bezüglich Kipppunkte, die hat mir auch ganz gut gefallen. Das ist die Idee von einer Kaffeetasse. Und wenn man eine Kaffeetasse so ein bisschen über eine Schreibtischkante schiebt, dann passiert ja erstmal nichts. Aber es kommt dieser eine Punkt, wo du die Kaffeetasse so weit rüberschiebst, dass die Kaffeetasse nach unten plumpst. Und das ist dann bei dir eben der metaphorische Stein. Wenn man sich jetzt die Ausmaße dieser Situation anschaut. Ich finde, da ist es schon eine berechtigte Frage, sich zu überlegen, ob man die Klimakrise national überhaupt anpacken kann. Wir reden ja heute über europäischen Klimaschutz. Würdest du sagen, dass Deutschland als Mitgliedstaat alleine da überhaupt was bewirken kann?
Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland hat ja eine super relevante Position in der Europäischen Union. Und wir sehen immer wieder, wie irgendwie relevante Länder oder größere Länder wie Deutschland, wie Frankreich am Ende eine wichtige Rolle darin haben, Sachen voranzutreiben europäisch. Und das tut Deutschland aber gerade eben nicht. Also diese Agrarpolitik, von der ich eben beschlossen habe, die eigentlich ein absolutes Versagen ist, wurde unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft beschlossen. Also das war Julia Klöckner, die das irgendwie maßgeblich vorangetrieben hat. Und insofern natürlich Deutschland ganz alleine, natürlich nicht. Also wir können nationale Emissionen reduzieren, wir können dadurch ein Vorbild sein. Aber Deutschland kann in der Europäischen Union natürlich Bündnisse schließen und kann Sachen vorantreiben. Und insofern würde ich schon sagen, dass wir quasi, wenn wir an Deutschland appellieren, oder wenn wir Druck auf die deutsche Bundesregierung aufbauen, das natürlich einen riesen Effekt hat. Und gerade was die Situation ist, ist, dass eben immer wieder gesagt wird, wir können das sowieso nicht alleine und sich dann quasi hinter weniger ambitionierteren, kleineren Ländern so versteckt wird, zu sagen, es sind die anderen, die das gerade irgendwie, die gerade hier schleifen, die sind das Problem. Und dabei sehen wir immer wieder, wie es am Ende tatsächlich in Deutschland hängt. Vor 2 Jahren zum Beispiel, vor 1,5, haben wir eine Kampagne gemacht zur Europäischen Investitionsbank. Die haben quasi ihre Richtlinien zur, wie sie quasi Geld investieren, neu beschlossen. Und da war quasi ein Beschluss auf dem Tisch, wo quasi die Idee war, dass komplett aufgehört wird, in fossile Infrastruktur zu investieren. Und Olaf Scholz hätte fast nicht zugestimmt. Und damit wäre das gescheitert, weil in diesem Beschluss auch drin war und zu Recht, dass Gasinfrastruktur nicht mehr finanziert werden soll, weil das auch super klimaschädlich ist und super problematisch. Und die deutsche Bundesregierung und damit auch Olaf Scholz quasi aber weiter Gasinfrastruktur finanzieren wollten und damit quasi fast diese europäische Entscheidung an Deutschland kaputt gegangen wäre und es am Ende tatsächlich nur geklappt hat, weil wir auf die Straße gegangen sind zur Europäischen Investitionsbank und ihrer Investitionspolitik. Und das, muss man sagen, ist erstmal ein bisschen komisch, dass junge Menschen auf die Straße gehen und sagen, Olaf Scholz, diese Entscheidung in der Europäischen Investitionsbank steht an. Und die haben das quasi so unerwartet und die ganzen Telefonate waren für die so krass, dass wir uns überhaupt dafür interessiert haben, dass es tatsächlich am Ende geklappt hat. Aber ich finde das so ein ziemlich krasses Beispiel, dass gerade quasi ich finde das fast eine Ausrede eigentlich, immer zu sagen, oh, wir können das gar nicht als Deutschland, während gerade ganz klar ist, dass Deutschland ganz alleine in sehr vielen Situationen am Ende das Land ist, woran es scheitert, dass die Europäische Union nicht ambitionierten Klimaschutz umsetzt.
Ja, also was ich so ein bisschen daraus lese, ist für mich, die Klimakrise alleine werden wir als Deutscher nicht abwenden können, aber von der Vorbildfunktion hast du ja bereits gesprochen. Und was du gerade auch sagtest mit der Zustimmung von Olaf Scholz, zeigt ja vielleicht auch irgendwie wieder ein Problem in der EU, das Einstimmigkeitsprinzip, das eben für manche Entscheidungen gilt, für die eben auch. Und da völlig richtigerweise liegt dann eben das Zünglein an der Waage, ob es dann Deutschland ist oder ich sag mal eine Kleinstadt wie Malta oder Luxemburg, der dann diese eine Stimme verwehrt. Das ist wahrscheinlich einfach eine Frage der Situation. Aber ich kann es prinzipiell nachvollziehen und ich glaube auch gerade dieses Einfluss in der EU geltend machen, ist etwas, das Deutschland, wenn denn der Wunsch politisch da wäre, deutlich mehr tun könnte, eben wegen der Vorreiterstellung, die du angesprochen hast. Ich glaube aber gleichzeitig, und da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen, im Vergleich zu China, Indien oder den USA, sind wir als Europäer da eigentlich die Treibhausemissionstreiber oder sind wir da eigentlich nur ein kleines Licht?
Also es kommt natürlich so ein bisschen an, welchen Zeitraum man betrachtet. Also wenn wir zum Beispiel uns die letzten 70 Jahre anschauen, und das nennt sich quasi dann historische Emission, dann ist da tatsächlich die Europäische Union und auch Deutschland in den allergrößten Klima, KlimasündnerInnen oder in den quasi Ländern, die am allermeisten ausgestoßen haben. Das heißt, wir haben und dadurch auch einfach eine historische Verantwortung, weil natürlich gerade diese CO2-Emissionen, die vor ein paar Jahrzehnten ausgestoßen sind, das sind ja, also deren Effekt quasi spüren wir ja gerade. Das so zum ersten Punkt. Also einfach aus dieser Verantwortungsposition heraus von, wir sind Europa ist ja eines der wohlhabendsten Industriegebieten der Welt. Und damit haben wir erstens die Ressourcen und die Möglichkeiten, tatsächlich auch schnell Emissionen zu reduzieren, ohne dass es den Leuten damit schlecht geht. Und wir haben eben natürlich diese historische Verantwortung. Das erstmal dahingestellt. Und dann natürlich der nächste Punkt, dass es eigentlich bei Emissionsreduktion eben nicht darauf angekommen, dass wir irgendwie besser sind als irgendeine andere Weltregion, weil dadurch werden ja nicht mehr Tonnen CO2 eingespart. Das ist ja kein Rennen gegeneinander, das ist ja kein relatives Rennen, sondern absolutes. Wir müssen auf Null kommen. Und insofern könnte es uns eigentlich ziemlich egal sein, was andere Länder oder andere Regionen der Welt tun, weil wir wissen, wir müssen diese Emissionen reduzieren. Und erst wenn wir das sehr, sehr ambitioniert tun, können wir auf der internationalen Bühne, wie zum Beispiel bei den Weltklimakonferenzen, aber auch irgendwie in so Bereichen wie die EU-China-Konferenz oder so, dann können wir auch sagen, guck mal, wir haben Emissionen reduziert und es sind nicht alle verhungert von Klimaschutz, sondern es geht den Leuten besser. Wir haben damit was Cooles geschafft und das könnt ihr auch machen und irgendwie zu zeigen, dass es funktioniert. Das ist super wichtig und dann natürlich noch China ist, was irgendwie erneuerbare Energien angeht, was Photovoltaik angeht, eines der Top-Produzenten der Welt. Also wird auch vergessen, aber muss man eigentlich auch dazu sagen. Insofern, ich glaube, das ist so ein bisschen die Situation. Und da muss ich auch irgendwie erinnern, dass das Ganze ja unter extremem Zeitdruck passiert. Also wir haben ja jetzt nicht noch 100 Jahre, in denen wir erstmal ein bisschen warten können, dass die anderen was machen und dann machen wir was und irgendwie was auch immer, sondern wir sind in einer Situation, wo wir so drastisch Emissionen reduzieren müssen, dass wir nicht irgendwie warten können, dass andere Leute auch Verantwortung übernehmen, sondern wir müssen es einfach tun und nebenbei natürlich durch Diplomatie und durch Außenpolitik hoffen und darauf einwirken, dass das andere auch tun.
Ja, super spannend. Insbesondere diese historische Perspektive auf das Ganze, die war mir tatsächlich neu. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Vorwurf ist, der relativ häufig getätigt wird, dass nämlich schnell gesagt wird, ja, China und die USA machen doch eh den Großteil aus und wir als Europäer sind nur das Schlusslicht. Und insofern, glaube ich, fand ich die Antwort jetzt super schlüssig. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns die Reaktion der EU mal gemeinsam an. Es ist ja nicht so, als ob wir Europäer überhaupt nichts zur Bekämpfung der Emissionen beitragen würden. Und wir werden, glaube ich, vor allem gleich über den European Green Deal sprechen und über die gemeinsame Agrarpolitik, die du bereits angeschnitten hattest. Zunächst erstmal zum European Green Deal. Ganz plakativ gefragt, was ist denn der European Green Deal und worum geht's da?
Also das European Green Deal ist eigentlich eine ganze Reihe von Gesetzespaketen, die quasi Europa darauf vorbereiten sollen oder Europa darauf irgendwie hinwirken soll, dass dadurch die CO2-Reduktionsziele eingehalten werden. Und das ist so ein bisschen das Ziel von diesem Green Deal auf eine Art, in der die sozial gerecht ist und die quasi auch im Blick behält, welche Zusammenhänge es gibt zwischen sozialer Ungerechtigkeit und Klimakrise und quasi die Klima Schutzmechanismen auch als so Jobmotoren und so weiter benutzen soll. Das ist erstmal so die Idee und es hört sich richtig gut an. Leider ist es in der Realität irgendwie nicht das, was man eigentlich gerade bräuchte in diesem Moment. Also das fängt einfach damit an, an welchem Reduktionsziel sich dieses Green Deal auch ausrichtet. Und das hat die EU letztes Jahr beschlossen. Und das sind -55% Emissionen gegenüber, ich glaube, 1990 rechnen wir in der Europäischen Union. Erstmal sind das gar keine 55, weil wir von net 55 sprechen, also netto 55. Und das quasi ist eigentlich ein Rechentrick. Und quasi ist das so, dass damit CO2-Senken mit eingerechnet werden. Das heißt quasi Aufforstung und Wiederbewässerung von Mooren und zum Beispiel wird damit eingerechnet. Und das ist super fies, weil das quasi bedeutet, dass diese Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Also dass quasi, wenn wir mehr Moore bewässern, dann müssen wir nicht so viele Emissionen reduzieren im Energiesektor. Und das ist natürlich erstmal super dumm, weil es tatsächlich auch so ist, dass diese Bereiche, also Forstwirtschaft, Landwirtschaft und so weiter, ja nicht nur CO2 senken, wie ich vorhin erzählt habe, sondern eben auch CO2 quellen. Das heißt, real, wenn wir uns diese 55% anschauen, weil es eben diese Netto 55 sind, sind das real zwischen 50,2 und oder 50,8 und 52,8 tatsächlicher Emissionsreduktion.
Okay, kurz zum Verständnis, wenn ich kurz darf. Heißt im Klartext, es geht darum, dass die Gesamtmenge an Emissionen vielleicht schon steigt, dadurch, dass wir eben gegensteuern und eben emissionssenkende Maßnahmen ergreifen, auf dem Papier 55% weniger stehen bleiben. Also eben netto meint im Grunde immer gegenrechnen, was wird an CO2 ausgestoßen und welche CO2-reduzierenden Maßnahmen ergreifen wir gleichzeitig. Das heißt, du willst sagen, wahrscheinlich werden die CO2-Ausstöße noch zunehmen in den nächsten Jahren.
Also genau, und gerade quasi in diesen Bereichen von Forstwirtschaft und von, also gerade diese Bereiche, die man quasi mit reinrechnet als CO2 senken, sind quasi gerade diese Bereiche, wo sich eigentlich gegenseitig ausgleicht. Eben weil wir wissen, Wälder trocknen aus, Wälder brennen ab. Zum Beispiel als ganz irgendwie anschauliches Beispiel können wir natürlich gleichzeitig Bäume pflanzen, aber das gleicht sich dann, das ist quasi dann nur ein Ausgleich zu dem, was zusätzlich durch die Waldbrände und die Waldtrockenheit ausgestoßen wird. Das heißt, das ist eigentlich am Ende, wenn wir es gut machen mit der Renaturierung, kommen wir auf ein Nullniveau dadurch. Also quasi ist. Und tatsächlich, aber am Ende wird das nicht als keine Veränderung verrechnet, sondern alles, was wir zusätzlich aufforsten, wird dann als Emissionsreduktion verrechnet. Und das ist natürlich ein Schummeln, wenn wir wissen, dass das eigentlich nur ein Ausgleich ist zu diesem Ausstoß, der gleichzeitig stattfindet.
Okay, also ich höre schon raus, du bist kein so großer Fan vom European Green
Also
Deal.
das erstmal dazu, dass es keine 55% sind. Jetzt wissen wir, dass selbst wenn es wirklich 55% wären, dass das überhaupt nicht ausreicht, um 1,5 Grad einzuhalten. Und der Climate Action Tracker, die rechnen sogar aus, dass das noch nicht mal ausreicht, um 2 Grad einzuhalten. Das heißt, wir haben diese Kipppunkte, die wissenschaftlich irgendwie festgestellt werden. Wir haben das dann festgehalten im internationalen Abkommen 2015, das Pariser Abkommen. Aber das EU-Klimagesetz, was beschlossen wurde, das hält das alles gar nicht ein. Und das ist natürlich super problematisch, weil wir quasi sagen, dass wir, wenn das Ziel ist, genau, also ich erkläre es eigentlich immer so, wir haben eine Klausur, die wollen wir bestehen. Und wir wollen möglichst viele Punkte bekommen, um sie zu bestehen. Jetzt hatten wir vorher, also bevor es auf 55 erhöht wurde, war es, glaube ich, bei 42 irgendwie so, weiß ich gerade nicht genau, auf jeden Fall hatten wir quasi vorher das Ziel, eine 6 zu schreiben in der Klausur. Das war nicht ausreichend, es hat auch noch nicht die Klausur bestanden. Dann haben wir unser Ziel erhöht, europaweit, und sind jetzt ungefähr bei 4,5, sage ich mal. Also zwischen 4 und 5. 4 minus schreiben wir jetzt. Haben wir jetzt als, wir haben immer noch nicht die Klausur geschrieben, wir haben immer noch keine Emissionen reduziert, wir haben erstmal nur ein Ziel gesetzt. Und jetzt feiern wir uns dafür, dass wir eine 4 minus schreiben wollen in dieser Klausur. Obwohl das immer noch nicht reicht, um die Klausur zu bestehen und wir immer noch nicht die Klausur geschrieben haben. Und das ist eigentlich das, was die EU gerade macht. Und das ist eigentlich eine Absage an die ganzen jungen Menschen, die auf der Straße standen die letzten 2 Jahre. Und es ist eine Absage an 1,5 Grad. Und insofern bin ich nicht so Fan, muss ich sagen. Und es, natürlich ist es besser als nichts. Und das sagen immer alle, dass wir ja davor gar nichts haben. Und das stimmt. Natürlich ist es jede Tonne CO2, die wir reduzieren, ist eine Tonne mehr und bedeutet weniger Leiden und weniger Klimakrise. Aber in der Situation, wo wir diese Chance haben, dieses Gesetzespaket zu beschließen, und so funktionieren ja Gesetzgebungsprozesse, wenn wir erstmal das beschlossen haben, dann dauert es erstmal eine ganze Weile, bis wir das wieder aufmachen können, bis wir da nochmal mehr drauflegen können. In der Situation, quasi nur am Ende, nur bei diesen 55 zu landen, beziehungsweise eigentlich 52, ist super enttäuschend und ist einfach unzureichend.
Im Sinne dessen, es gibt einen Ausschnitt von der Rede von Ursula von der Leyen, wo sie selber beschreibt, was der European Green Deal für sie bedeutet. Ich spiele es dir mal ganz kurz vor. Ich kann mir vorstellen, nach dem, was du jetzt gerade eben schon erzählt hast, wie deine Antwort darauf sein wird, aber es wird mich trotzdem interessieren.
We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Jetzt ist der Entwurf ihres
Genau, also das heißt, sie beschreibt diesen European Green Deal als die europäische Mondlandung. Ich würde jetzt mal raten, das hältst du wahrscheinlich für überzogen.
Also wir haben es praktisch damit ja nicht bis zum Mond geschafft. Wir schweben überall im Weltall, muss man sagen. Und wenn sie sagt, es ist, und der erste Teil stimmt ja, es kann nur der Anfang sein, weil wenn wir da nicht drauflegen, dann haben wir echt ein Problem. Und insofern, das dann aber als wir haben es geschafft, wir sind auf dem Mond darzustellen, trifft natürlich einfach nicht ganz zu. Und das auch wieder eine Situation, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wie Länder natürlich immer irgendwie sich einig sein müssen, wenn sie so einen Beschluss treffen. Das Europäische Parlament und auch der Klimaausschuss des Europäischen Parlaments hatten sich ja für höhere Klimaziele ausgesprochen. Und am Ende haben sich dann aber die Kommission und die Länderregierung eben auf dieses niedrigere Nettoziel geeinigt. Und das ist wieder eine Situation, wo am Ende quasi das direkt gewählte Parlament, das ja bei den europäischen Wahlen von den Menschen gewählt wurde, ausgehebelt wurde und am Ende der Beschluss quasi verwässert wurde durch die nationalen Regierungen. Und das ist natürlich super enttäuschend.
Ja, das sehe ich genauso. Und andererseits, ich als Laie bin häufig von unterschiedlichen Zahlen verwirrt. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese unterschiedlichen Zahlen von Organisationen, die sich für Klimaschutz einsetzen, alle wissenschaftlich belegt sind und auch alle irgendwie Sinn ergeben. Und gleichzeitig weiß man noch nicht mehr, auf welchen Bericht man da hören sollte. Als Beispiel, du hattest vorhin selber den IPCC angesprochen, das Intergovernmental Panel on Climate Change von den United Nations. Und in deren letzten Bericht wird ebenfalls argumentiert für Netto Null bis 2050. Und Fridays for Future wiederum möchte ja Netto Null bis 2035. Woher kommen denn diese unterschiedlichen Zahlen, die alle auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert sind?
Genau, also erstmal stimmt das, dass der IPCC sagt, wenn wir global die Klimakrise aufhalten wollen, müssen wir bis global bis 2050 Netto Null erreichen. Aber das bedeutet ja nicht, dass dieses globale Ziel auf die Europäische Union oder Deutschland zutreffen sollte. Weil dieses globale 2050 ist erstmal eine naturwissenschaftliche quasi Notwendigkeit, auf die wir kommen. Aber letztendlich die globale Einteilung von, wir haben irgendwie 193 Länder, die am Ende bei der Weltklimakonferenz sitzen und die müssen sich natürlich dann so ein bisschen einigen, welche Regionen und welche Länder übernehmen welchen Anteil von dieser Reduktionslast. Und da kommen wir natürlich wieder auf diese historische Verantwortung zu sprechen und da kommen wir so ein bisschen aus dem Punkt, dass alle sagen immer, Deutschland macht nur 2% der Emissionen aus. Aber schauen wir uns den gesamten afrikanischen Kontinent an, machen sie 3,5% der Emissionen aus. Und ich finde, das setzt es ja nochmal so ein bisschen in Relation. Und dann können wir, und das ist natürlich super komisch, wenn wir verlangen, dass alle gleich viel reduzieren müssen, während unsere Pro-Kopf-Emissionen in Europa natürlich einfach sehr, sehr, sehr viel höher sind als überall anders, als in vielen anderen irgendwie Regionen und Kontinenten der Welt. Und damit definiert sich quasi, und damit kommen wir als Fridays for Future, so je nachdem, mit welchem Emissionspfad man rechnet, also ist natürlich auch die Frage, ob man linear reduziert die ganze Zeit, also quasi mit einer geraden Linie, oder ob man quasi erstmal ein bisschen steiler reduziert und dann ein bisschen flacher, und damit kommen wir quasi auf diese 2035, weil wir da quasi diese globale Verantwortung, und wir rechnen quasi damit, dass jede Person auf dem Planeten, egal wo sie lebt, ein gleiches Pro-Kopf-Emissionsbudget noch übrig hat. Und weil natürlich quasi dann, weil wir natürlich auch so ein kleines Budget haben, müssen wir natürlich schneller reduzieren, um das irgendwie einzuhalten als andere Länder der Welt. Und natürlich ist das für uns auch eine Frage von, wer kann dann überhaupt so viel reduzieren? Weil wenn wir uns zum Beispiel so einen gesamten afrikanischen Kontinent anschauen, dann ist da natürlich einfach weniger Potenzial für Emissionsreduktion. Wenn wir uns natürlich eine Europäische Union schauen, ist dann natürlich einfach deutlich mehr, was wir technisch leisten können und irgendwie umsetzen können, um das zu erreichen. Und deswegen sagen, und das sagt tatsächlich auch der IPCC, also die sagen quasi diese 2050, aber sie sagen auch, reichere Industrienationen müssen schneller reduzieren. Insofern ist es ziemlich eigentlich ziemlich krass, dass das überhaupt nicht beachtet wird von der Europäischen Union und sie einfach sich nur dieses globale Ziel quasi auch aneignen.
Okay, das heißt im Klartext, ihr bestimmt für jede Person kriegt das gleiche Budget, wir Europäer leben nur ein bisschen großspuriger mit unserem Budget. Dadurch ist es schneller aufgebraucht, dadurch müssen wir also schneller unsere Emissionen reduzieren. Okay, das kann ich verstehen. Okay, dann erklären sich mir auch, wie die unterschiedlichen Studien dann zueinander stehen. Okay, das macht es für mich verständlich. Mich würde aber tatsächlich, weil wir die ganze Zeit schon darüber gesprochen haben, auch nochmal die Agrarpolitik ein bisschen interessieren. Und wir haben ja bereits eingangs, so du hast eingangs schon erwähnt, relativ große Haushaltsposten und was du auch schon gesagt hast, Landwirtschaft oder der Agrarsektor ungefähr, was waren es, 12% oder 16%?
Ich glaube, also kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wen man fragt und wie man rechnet, aber es sind ungefähr so um die 12-13% ungefähr.
Ja, okay. Das heißt, das war jetzt großes Thema. Dann vielleicht erstmal zum Verständnis, was hat eigentlich Agrarpolitik mit Klimaschutz zu tun?
Also natürlich ist, also erstmal reden wir über Haushaltspolitik, wenn wir über Agrarpolitik reden in diesem Fall. Und natürlich in einer Zeit, wo es klar ist, dass wir ganz viel umbauen müssen, dass ganz viel Transformation auf uns zukommt, weil natürlich klar ist, dass wenn wir Emissionen reduzieren müssen, dass das bedeutet, dass ganz viel sich verändern muss, wie wir uns durch die Welt bewegen, wie wir unseren Strom herstellen, wie wir Güter durch die Welt transportieren. All diese Bereiche muss quasi ganz viel Veränderung stattfinden. Und diese Veränderung kostet natürlich was. Und also auf jeden Fall kostet, also die Klimakrise erzeugt natürlich auch Kosten. Das ist wichtig an der Stelle zu sagen. Also wenn wir uns allein anschauen, wie viel Geld es kostet, jetzt diese ganzen Häuser wieder aufzubauen, die durch das Hochwasser zerstört. Also will ich nur so nebenbei sagen, weil wir immer nur über Kosten des Klimaschutzes reden. Dabei wissen wir, dass die Klimakrise wahrscheinlich noch viel höhere Kosten hat. Aber genau, zurück. Wir wissen, dass quasi es wir nicht einfach so weitermachen können, sondern es quasi diese Transformation braucht. Und da braucht es natürlich Investitionen, die diese Transformation ermöglichen. Und da ist es natürlich super relevant, wo stecken wir eigentlich unser ganzes Geld hin? Als Europäische Union und auch, und das trifft natürlich auf jede Bundesregierung, auf jede Regierung zu. Und da ist natürlich so, dass das Geld, was in die Zerstörung oder Geld, was quasi zu keiner Emissionsreduktion führt, nicht nur verschwendetes Geld ist, sondern verschwendetes Potenzial. Und wir wissen, dass diese 400 Milliarden Euro, die quasi in die Landwirtschaft gehen, laut Studien von German Watch und so weiter, zu keiner nennenswerten Reduktion im Landwirtschaftsbereich führen. Und das ist erstmal ziemlich krass, wenn wir wissen, dass wir eigentlich drastisch Emissionen reduzieren müssen, dieses und nächstes Jahr und das Jahr danach, dass wir erstmal für 7 Jahre Geld in die Landwirtschaft stecken, ohne nennenswerte Biodiversitäts- oder Ökoauflagen. Also es gibt keine verbindlichen Klimaziele für den Landwirtschaftsbereich. Das heißt, wir geben quasi öffentliche Gelder, es sind ja Steuergelder, die wir in die Landwirtschaft da schütten, ohne darin irgendeine Art von Bedingung zu knüpfen. Und das ist quasi super gefährlich. Und das ist quasi das große Problem, dass wir da dieses ganz, ganz viel Geld reingeben und auch auf eine Art, die tatsächlich super schädlich ist für so kleine und mittelständische Betriebe, weil eben die nicht so viel bekommen, weil sie nicht so viel Fläche haben, sondern weil sie vielleicht auch eher ihre Land so wirtschaften, dass es noch in 60 Jahren irgendwie genug Nährstoffe hat, um uns Essen zu geben. Oder bin ich ein Riesenbetrieb, wie Aldi zum Beispiel, eines der größten Landbesitzer in Deutschland, und möchte nur ganz, ganz viel Profit erzeugen und freue mich natürlich dann, wenn die Europäische Union mir noch zusätzlich Geld gibt, aber verpasse dabei eben diese Funktion einerseits von, man könnte es so machen, dass wir tatsächlich die Landwirtschaft zu negativen Emissionen beiträgt, und weil tatsächlich ist ja gerade so, dass es einfach ausgestoßen wird und tatsächlich auch in den nächsten irgendwie Jahren dadurch da auch durch die Landwirtschaft auch ein Kipppunkt entstehen könnte.
Okay, verstehe. Ich glaube, du hattest ja auch eingangs schon beschrieben, dass es eben bei dieser Agrarpolitik darum geht, wie viel Fläche besitzt jemand und nicht, wie wird diese Fläche genutzt. Verstehe ich das richtig? Eigentlich ist die Agrarpolitik ein sprichwörtlicher Mittelfinger ans Pariser Abkommen und an den European Green Deal.
Genau. Ja, also man hat quasi dieses Klimaziel beschlossen, was wir wissen schon unzureichend, was auch immer. Dann hat man dieses Klimagesetz beschlossen, was dieses Klimaziel einhalten soll. Und dann hat man aber ein Drittel seines Haushalts so ausgegeben, dass es keinen Beitrag zu irgendwie diesem Klimaziel beiträgt.
Genau, also aus Klimaschutzgesichtspunkten im Grunde zum Fenster rausgeworfen. Das ist natürlich irgendwie eine relativ traurige Erkenntnis, wenn man das so zusammensieht. Irgendwie sind die Klimaschutzziele schon nicht so richtig gut, um die Klimakrise zu bedienen. Und dann verrennen wir uns auch noch, wo wir das Geld hintun. Da ist also ein bisschen meine Frage, dann gibt es dann überhaupt noch, also gibt es Hoffnung irgendwie? Kann man noch was machen jetzt aus eurer Sicht, um das zu verändern auf europäischer Ebene?
Genau, also erstmal ist klar, Klimakrise bedeutet gerade eben nicht, dass wir uns an die gegebenen Gesetzesabläufe halten können. Also, dass wir zum Beispiel, also Klimakrise bedeutet, wir müssen geschlossene Verträge wieder aufkündigen, wir müssen beschlossene Gesetze wieder neu öffnen und wir müssen quasi auch schon ja, Beschlüsse, die schon gemacht wurden, nochmal neu betrachten und quasi verstärken. Und insofern wissen wir sowieso, wenn wir die Klimakrise aufhalten wollen, dann können wir uns nicht an diese üblichen bürokratischen Abläufe halten, sondern wir müssen wagen, aus diesem Status quo und aus diesem vermeintlichen Normal quasi auszubrechen. Das ist mal quasi, also das bedeutet quasi, dass auch eine zukünftige Europäische Union einen Weg finden muss, auch vor diesen 7 Jahren nochmal das aufzumachen und zu schauen, wie werden diese Gelder verteilt. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, tatsächlich gibt es keine verbindlichen Auflagen von europäischer Seite, aber es bedeutet nicht, dass die Länderregierungen auch einen Einfluss darauf haben, wie dieses Geld verteilt wird. Und das wäre zum Beispiel so eine Stelle, wo sich einfach ein paar Länder zusammentun könnten und sagen, okay, in dem europäischen Gesetz steht zwar nichts von Klimaauflagen, aber wir machen unsere eigene und wir verteilen unser Geld national trotzdem so, dass es für uns relevant ist, wie dieses Land benutzt wird. Und das, also diese Möglichkeit ist zumindest bei einem Teil der Gelder zumindest noch offen bei dieser Agrarpolitik. Und da ist natürlich der Punkt, dass wir vielleicht dann nicht genug bei der Agrarpolitik, im Agrarsektor einsparen von Emissionen, aber dann müssen wir halt einfach ambitionierter in anderen Bereichen vorgehen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass vielleicht ein Kohleausstieg sowieso nochmal viel früher gemacht werden muss, dass wir im Verkehrsbereich nochmal stärker Emissionen reduzieren müssen. Und das ist dann, also die Entscheidung, die dort getroffen wird, und das ist auch, also es ist möglich, es muss halt einfach gemacht werden.
Mhm. Ein Thema, das finde ich bisher noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Frage der technischen Entwicklung und Innovation. Das ist ja häufig auch eine Forderung der Liberalen oder die Behauptung, dass der freie Markt auch die Klimakrise irgendwann regeln wird, beispielsweise durch den Zertifikatehandel. Genau. Wie siehst du dieses Thema Klimaschutz durch technologische Entwicklung?
Also wir haben ja alle Technologien. Dass uns Technologie fehlt, ist ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Also wir haben ja, wir haben alle erneuerbare Energien, wir haben CO2-freie Mobilität, ist letztendlich öffentlicher Nahverkehr, Fußverkehr und Fahrradverkehr. Und da können wir so viele E-Autos bauen, wie wir wollen. Wir wissen, dass wenn wir unsere Emissionsziele einhalten wollen, dann müssen es einfach insgesamt auch weniger Autos geben. Zum Beispiel ganz konkret in dem Bereich. Das heißt, dieser Ruf danach, dass wir erst noch neue Erfindungen brauchen, die uns dann plötzlich und miraculously vor der Klimakrise retten werden. Also das ist einfach erstens eine Sicht, die unbeachtet lässt, quasi wie dringend es ist und wie viel Zeitdruck wir haben. Und zweitens wird da quasi ignoriert, dass wir eigentlich technisch, und das sagen uns auch immer wieder, und da sind sich eigentlich alle WissenschaftlerInnen einig, egal ob wir jetzt schauen, inwiefern das 2035er-Ziel möglich ist oder inwiefern ein späteres Ziel möglich ist, technisch, also rein physikalisch, haben wir alles, was wir brauchen und können auf jeden Fall auf Netto Null sehr schnell kommen. Letztendlich ist es auch nicht, also es ist gerade nicht etwas, was an den technischen Gegebenheiten scheitert, sondern an den politischen Realitäten und an den gesellschaftlichen Umständen, in denen das quasi umgesetzt wird.
Okay. Das ist, habe ich das Gefühl, zwar ein insgesamt eher nachdenklicherer Ton. Vergangene Folgen hatte ich das Gefühl, wir hatten ja, mal was Positives, mal was Negatives Richtung Ende. Aber okay, es ist zumindest nicht verloren. Ich finde, bringt uns ja wieder in den Anfang der Folge zurück, was du auch vorhin sagtest. Es gibt noch die Chance, und das muss ja eigentlich jetzt gerade der umso lautere Appell sein, zu sagen, es wird zwar immer knapper, aber es ist schon noch was drin, wenn wir uns jetzt reinknien. Ist das auch deine Wahrnehmung insgesamt?
Voll, und das ist auch ja das Fazit, was ich daraus ziele, weil wenn wir wissen, es liegt nicht daran, dass irgendeine Technologie noch erfunden werden muss, sondern es liegt an der Politik und der Gesellschaft, die können wir ja verändern. Und das tun wir ja, indem wir jetzt auf die Straße gehen, das können wir tun, indem wir Gespräche führen mit unseren Familienmitgliedern, mit unseren Abgeordneten. Das ist der Bereich, wo wir dann als junge Menschen, die noch nicht irgendwelche LaborwissenschaftlerInnen sind. Gerade das ist ja das, was wir verändern können, wo wir wissen, also Politik ist ja nichts Starres, sondern es ist ja etwas, was wir mitmachen und bauen, dadurch, dass wir Leute wählen, dadurch, dass wir irgendwie politisch uns engagieren, dass wir teilnehmen. Und für mich ist das tatsächlich zu wissen, es scheitert nicht daran, dass irgendeine Erfindung noch gemacht werden muss, sondern es scheitert gerade daran, dass die Politik einfach nicht will. Das ist natürlich einerseits so ein bisschen, also sad, aber gleichzeitig bedeutet ja, dass es eine Möglichkeit gibt, das noch hinzukriegen. Und da will ich nochmal an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock machen. Wir gehen am 24. September global auf die Straße, das ist 2 Tage vor der Bundestagswahl, und machen da quasi ganz klar, was unsere Erwartungen sind an der nächste Bundesregierung. Weil egal, welche sie ist, es ist klar, es wird kein Klimaschutz umgesetzt, wenn wir ihn nicht einfordern auf der Straße. Und das können wir alle gemeinsam tun, in jeder Stadt, überall. Alle Streikorte findet ihr auf der Website fridaysforfuture.de. Und falls jetzt Leute am Start sind, die denken, ich will nicht nur auf die Straße gehen, sondern ich will auch noch irgendwie mitorganisieren, mitmachen, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, was auch immer. Ich freue mich über jede Person, die am Start ist. Denn eigentlich alles, was man braucht, um aktiv zu werden, ist, man muss nicht wissen, wie viel Prozent jetzt im Agrarsektor ist, und man muss nicht wissen, wie jetzt welche Emissionen reduziert werden müssen, sondern man muss vor allem wissen, dass man Bock hat auf Zukunft und dass man das von der Regierung verlangt. Und das ist alles, was man braucht, um irgendwie aktiv zu werden. Und ich glaube, das würde ich jetzt hier noch gerne als Schlusswort einfach reingeben, dass wenn ihr jetzt dieses Hochwasser seht und irgendwie Angst habt vor der Klimakrise, das ist super doof, aber man hat weniger Angst, wenn man auf der Straße steht und nicht mehr allein damit ist.
Gute Aufforderung in alle Richtungen, ich würde sagen. Bis bald irgendwo in Europa. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne die Unterstützung hinter den Kulissen. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hanna Klar.
Die Technik übernimmt Lars Meyer.
Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Oesterling.
Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gilhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.